Die Zahl der von Dürren betroffenen Menschen ist im vergangenen Jahr auf rund 100 Millionen gestiegen, wie das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen mitteilte. Grassierte die Trockenheit in mehr als 20 Ländern. Besonders aber war wieder einmal betroffen Afrika, die Gebiete südlich der Sahara, die Sahelzone. Das Welternährungsprogramm sieht dort mehr als ein Drittel der Menschen unterernährt. Doch auch was den Mangel an kultureller Nahrung und Informationshunger betrifft, steht Afrika ganz oben. Und da ist natürlich Hilfe gefragt, Engagement gefragt mit einem, der dort war und auch wieder hin will. Sprechen wir jetzt Klaus-Jürgen Schmidt, ein Radiojournalist seit vielen, vielen Jahren, Radio Bremen-Kollege, jetzt wieder nach langen Jahren zurück. Herr Schmidt, Sie sind in Simbabwe gewesen, wollen auch wieder hin in Harare. Dort haben Sie ein Rundfunkprojekt angekurbelt, einen Radiosender aufgebaut. Das war ein Projekt der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Das war Anfang 1985, da hat mich Radio Bremen freigestellt für diesen Job als Leiter dieses Versuchs, ein Bildungsprogramm bei der Zimbabwe Broadcasting Corporation aufzubauen. Das ist gelungen. Das war zu einer Zeit, da hatten Stiftungen in Deutschland, in Europa, bei den Vereinten Nationen noch Geld. Das war also nicht nur ein Programm, das war ein ganzer Studiokomplex. Da sind viele Millionen reingegangen. Ein Programm, das nicht formale Bildung vermittelt in mehreren afrikanischen Sprachen, war für mich eine sehr spannende Geschichte, diese Zusammenarbeit mit den Kollegen 4 Jahre lang. In diesen 4 Jahren habe ich dann gelernt, dass zwar untereinander und miteinander in so einem Land sehr kommunikativ umgegangen wird, dass aber, wenn wir was hier erfahren in Europa über Afrika, das meistens durch solche Menschen wie mich passiert, Nordlichter, Korrespondenten, selten, man kann ja mal Hörer fragen, wann sie sich erinnern, mal über Afrika was von Afrikanern gehört zu haben, kommt ganz selten vor. Und das ist dann eine Geschichte gewesen, die ich dann nach Abschluss dieses Vertrages mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und mit Zustimmung Radio Bremens, man hat mich dafür immer weiter freigestellt, versucht habe zu realisieren, in Zusammenarbeit mit afrikanischen Kollegen Methoden zu finden, dass sie ihre eigenen Programme so gestalten können, dass auch Hörer in anderen Kulturen sie verstehen.
Sie haben gesagt, Bildungsprogramme, die Bildung beinhalten, was keine formale Bildung ist. Da fällt mir so etwas ein wie Kulturtechniken, wie Alltagserfahrung, wie Umgang mit den Problemen, die man hat, die ja immer ein gewisses kulturelles oder zivilisatorisches Niveau voraussetzen. Können Sie das etwas schildern?
Also viele afrikanische Gesellschaften sind orale Gesellschaften. Das heißt, die schreiben wenig auf, sondern vermitteln auch ihre eigene Geschichte immer wieder durch Neuerzählen. Sie erzählen viel, sie können das. Sie haben keine Schwierigkeiten, das untereinander zu tun, dort, wo man aus derselben Kultur stammt. Sie haben aber ganz große Probleme, das gegenüber anderen Kulturen. Das heißt auch schon in Afrika. Also Simbabwe, das ist ja das ehemalige Rhodesien, wir wollen mal das vielleicht geografisch ein bisschen lokalisieren, nördlicher Nachbar von Südafrika, westlicher Nachbar von Mosambik. Da unten, wenn die miteinander in Nachbarländern etwa oder schon anderen Stämmen reden wollen, wird es schon schwierig. Mhm. Und natürlich ganz besonders, wenn sie sich äußern wollen, etwa in solchen Medien wie Rundfunk oder Fernsehen oder jetzt Internet gegenüber der Außenwelt. Das wird eigentlich nicht gelernt. So eine Journalistenausbildung gibt es eigentlich auch gar nicht, dass afrikanische Kolleginnen und Kollegen erfahren und auch eine Praxis darin haben, wie sie, ohne ihre eigenen Nachrichten, ihre eigenen Ideen zu korrumpieren, sie so formulieren, dass sie, wie gesagt, auch woanders verstanden werden und dort auch attraktiv empfunden werden.
Also es gibt keine Praxis und keine Erfahrung, keine Techniken, aber es gibt doch sozusagen, stelle ich mir vor, eine, wie Sie sagen, eine von so einer mündlichen Gesellschaft, der eine unmittelbare, eine Praxis, die eine große, ja, Unbefangenheit, denke ich, mitbringt und die von daher einen ganz besonderen Schmelz, auch einen ganz besonderen Reiz, auch für uns, die wir aus so einem hochreflektierten Kulturzusammenkommen, darstellt.
Das ist richtig. Nur was haben wir für Medien zur Verfügung, um diese Kommunikation mit den Menschen da unten im Süden zu beginnen? Das sind natürlich sehr technologisierte Medien. Da ist nun das Spannende, dass dieses Projekt, das ich dann angestoßen habe 1993 und früher, eines ist, dass sich dieser modernen Technologie bemächtigt hat. Wir haben ein eigenes Studio aufgebaut, das ist ein Verein, der heißt Radiobrücke Übersee, Radio Bridge Overseas, haben ab 92, 93 angefangen zu arbeiten und haben durch viele Zufälle, auch Radio Bremen hat damals gerade angefangen, digital zu produzieren mit Cutmaster und all diesen Geschichten, haben diese Technologie eingeführt, die natürlich sehr ökonomisch auch sind, sehr wirtschaftlich, sehr preiswert, aber eben eine völlig neue Erfahrung, einer neuen Erfahrung bedürfen. Das sind diese beiden Bereiche, in denen ich dann sehr intensiv zusammen mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen gearbeitet habe, das sich aneignen dieser technologischen Möglichkeit, die dann ja auch, wenn man digital arbeitet, erlauben, über Internet etwa zum Beispiel Programme auszutauschen, innerhalb der Region, aber auch mit der Welt. Und inhaltlich, wie sollen Geschichten so erzählt werden, dass sie auch bei Hörern hier bei Radio Bremen oder irgendwo anders im Norden ganz attraktiv empfunden werden.
Die Technologie ist satellitengestützt, das heißt also, dass da auch, was den Empfänger betrifft, gewisse Voraussetzungen geschaffen werden müssen, die zwar einfach sind, aber durchaus eine gewisse Innovation auch bedeuten für die Hörer, oder?
Wie Sie das ist richtig. Es gibt ein völlig neues System, das weitgehend hier gar nicht bekannt ist, das aber in Afrika gerade zu wachsen beginnt und auch in anderen Gegenden des Südens. Das ist die World Space Technologie. Das ist ein Afrikaner, der mit viel Geldern des Nordens und des Südens ein Satellitensystem aufgebaut hat und übrigens mit einem System, technischem Komprimierungssystem, das in Deutschland erfunden worden ist, am Erlangener Fraunhofer-Institut. Und das gibt es schon. Da sind japanische Firmen, haben Radiogeräte entwickelt, die ganz kleine Antennen haben, die mit Batterien sehr handlich sind, mit denen man überall, ob im Busch, in der Wüste, in CD-Qualität schon jetzt Programme empfangen kann vom Satelliten.
Runterladen kann auch sogar.
Und dann sogar, da es ja digital ist, wenn man dann einen Laptop hat an Schulen, einen Computer, kann man die dazugehörigen Texte und Bilder herunterladen. Das ist ein sehr spannendes System. Und dort hat meine Organisation, die ja nach wie vor arbeitet, zum Beispiel jeden Tag 4 Programme, 4x15 Minuten. Die kann man weltweit hören. Ich habe so einen kleinen Empfänger. Das ist, wie gesagt, eine ganz eigene Technologie, sogar hier in Norddeutschland. Sogar hier kann man es hören.
Geben Sie ein Beispiel. Wie sieht etwa so ein Sendeschema aus, was Sie da betreuen?
Etwas, was völlig neu war, ist der Versuch, eben über Kulturen und auch Sprachgrenzen hinweg zu arbeiten. Die Länder, die umliegenden Länder, Botswana, Namibia, Sambia, sind alles Länder, die große Wildbereiche haben. Das ist während der Kolonialzeit alles sozusagen zentral an die Zentralregierung gegeben worden. Durch neue Gesetzgebung, durch die ganzen letzten Jahre haben Menschen in diesen Ländern plötzlich wieder die Möglichkeit, richtig Profit, den eigenen Profit in ihren Dörfern von etwa Großwildjagd oder Tourismus in diesen wunderschönen Wildgebieten zu haben. Da brauchen die aber Erfahrung, Vermarktungserfahrung. Da haben wir eine Radioserie produziert, haben mit diesen Menschen geredet, haben sehr viele Aufnahmen gemacht in Gegenden, wo das Radio noch nie war, mit afrikanischen Kollegen in ganz vielen afrikanischen Sprachen, haben daraus eine Serie von 24 Folgen gemacht, die in 4 Sprachen produziert wurde. Nämlich in Englisch für Namibia, in Setswana für Botswana, Bemba, Sambia und Shona in Simbabwe, die dann 24 Wochen lang parallel sozusagen in allen 4 Ländern ausgestrahlt worden ist und zu einem ganz starken Feedback geführt hat. Im nächsten Schritt haben wir dann diese Sendung, diese Sendereihe komprimiert, haben sie aufgeteilt und haben sie aufs Internet getan. Dort kann man jetzt, wer Lust hat und will, kann mal reingucken, www.radiobridge, kleingeschrieben in einem Wort, .org. Dort gibt es zum Beispiel, kann man nachsehen, mit nun Bildern und Texten eine Geschichte. Das ist etwas, was ich nun ganz gerne verbinden würde mit den Erfahrungen, die vielleicht auch bei Radio Bremen nötig sind.
Das war meine Frage. Wie kommt ein Journalist aus Harare, der dort viel Erfahrung gesammelt hat und ein großes Arbeitsfeld hat, nun auf die Idee, gerade jetzt zurückzukehren zu Radio Bremen, was ja sich eher in einem Schrumpfungsprozess befindet?
Ja, nun, ich war 16 Jahre weg. In all diesen 16 Jahren habe ich immer wieder versucht, auch Kollaborateure gelegentlich bei Radio Bremen gefunden, solche authentischen Programme aus Afrika in Europa und auch hier bei Radio Bremen unterzubringen. Im Prinzip war die Antwort, die ich dann aber immer bekommen habe von den höheren Etagen, wir haben ja unser Korrespondentennetz. Wir haben also das nie richtig begriffen worden. Es war eigentlich nicht möglich, das systematisch, obwohl die Welt ja immer enger wird und wir in einem globalen Dorf leben, das systematisch unterzubringen. Und ich denke, dass dieser Prozess, und das ist nun ganz bewusst von mir, in dem sich nun Radio Bremen befindet, dieser Neuorientierung, auch der neuen Aufgabenfindung es möglich machen wird, einen Teil von Radio Bremen in ein Portal einer solchen Nord-Süd-Kommunikation zu verwandeln. In die ARD hinein, einmal vielleicht auch in das europäische Rundfunksystem. Wir reden ja über eine Vernetzung von Kulturen. Auch das Internet, das dies ja tut, ist nach wie vor aber zersplittert. Dort gibt es ein spanischsprachiges, arabischsprachiges, französischsprachiges Netz. Ich würde gerne die Erfahrungen, die wir so intensiv in Afrika gemacht haben, nämlich Kulturen zu überbrücken und Sprachbarrieren zu überwinden, als eine Möglichkeit hier einführen, für Radio Bremen sich eine Kompetenz zu verschaffen in dieser Nord-Süd-Kommunikation als ein Sender in der Stadt am Meer mit dem Schlüssel im Wappen.
Radio on Grassroot Level, so bezeichnen Sie das. Wie sind solche Erfahrungen dann doch übertragbar aus einer Struktur, wie Sie sie beschrieben haben, für Simbabwe und die Region dort auf eine Region wie die zwischen Emden, Bremerhaven und Hamburg, sage ich mal, die dann natürlich auch ausstrahlen soll? Haben Sie da eine Idee?
Es gibt, das Medium existiert ja nur, weil es über Mitmenschen kommuniziert und über Menschen spricht, die in bestimmten Lebensverhältnissen sind. Es ist ganz erstaunlich, wie viele Lebensverhältnisse von Menschen im Süden und Norden ganz ähnlich sind, ähnliche Problemstellungen da sind. Und ich würde gerne dazu beitragen, dass ganz lokale Bezüge in diesem Bremer, in diesem norddeutschen Raum sich wiederfinden in der Kommunikation mit Menschen im Süden. Nicht nur in Afrika dabei, das Ganze hat ja schon auch in Bremen ganz intensiv angefangen. Der Begriff lokale Agenda 21, der Versuch zwischen Kommunen, zwischen Gemeinden, zwischen Menschen da unten, wie man sagt, Grassroots, eine Kommunikation aufzubauen, braucht ein Medium, ein Nord-Süd-Medium. Und ich denke, dass Radio Bremen dies mit der Erfahrung, die ich jetzt mitbringe, machen kann.
Kultur- und Sprachbarrieren müssen überbrückt werden, neue und alte Technologien verbunden. Das war der Dritte Welt-Radio-Experte Klaus-Jürgen Schmidt, soeben aus Simbabwe, zurück im Bremer Land. Danke, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.